NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. August 1921. Die Schließung von Hamburger Opiumhöhlen.
Bei uns gibt es original chinesisches Essen bis nachts um drei, sagt Li Cheng. Feuertopfgerichte wie gegrillte Ente und Schweinebauch und vor allem viele verschiedene frisch zubereitete kantonesische Dim Sam. Das sei die Spezialität des Hauses, lächelt die 38-Jährige.
Dim Sam heißt Kleinigkeit, von jeder ein bisschen. Meistens der Teig ist von Reismehl oder Nudelteig. Und die Teig haben wir alles selbst gemacht. Ne? Und die Füllung auch, meistens mit Shrimps, Schweinehaar, Rinderhaar.
Am späteren Abend trifft man im Restaurant Manoir am Spielbudenplatz an der Hamburger Reeperbahn auch viele Chinesen.
Die haben alles gesagt, hier schmeckt wie in China. Ja, weil so was Geschmack, ne, gibt nicht überall.
Chinesische Restaurants hat es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf St. Pauli gegeben. Nicht so hell und licht, direkt an der weltberühmten Vergnügungsmeile gelegen, sondern in der Schmuckstraße, an der schmalen Gasse unweit der Großen Freiheit.
Die Schmuckstraße war Hamburgs Chinatown, das Zentrum der chinesischen Kolonie. Das Geheimnis des fernen Ostens drückt diesen einfachen, geschwärzten, glatten Häusern seinen Stempel auf. Jedes Kellerloch hat über oder neben dem Eingang seine seltsamen Schriftzeichen.
Heißt es im Bericht eines Kriminalkommissars. Und ein Heimatdichter schrieb:
Kein Europäer durchdringt jemals den Schleier, der über Wesen und Art der chinesischen Seele gebreitet ist. Die Schmuckstraße ist ihnen Heimat in Hamburg. Und das Geheimnis dieser schmalen, stillen Seitenstraße ist das große Rätsel in St. Pauli.
Die Berichte zeigen, ganz geheuer waren den Hanseaten die fremdartig aussehenden Menschen und ihre Kultur nicht, obwohl die Stadt Handelsbeziehungen mit China pflegte und seit Ende des 19. Jahrhunderts auch einige Dutzend Chinesen in Hamburg lebten. Das Bild von Land und Leuten war geprägt von Ängsten, Vorurteilen und den immer gleichen Klischees. Die Chinesen galten als rätselhaft, geheimnisvoll und unberechenbar. Außerdem sahen sie sich allesamt zum Verwechseln ähnlich, wie zum Teil ernsthaft behauptet wurde. Es gab in Hamburg nie eine Chinatown wie in London oder New York, sagt der Historiker und Migrationsforscher Lars Amender.
Aber gerade diese Sichtbarkeit, die Auffälligkeit der Chinesen und dann diese Konzentration in diesen wenigen Straßenzügen, die hat dazu geführt, dass die Einheimischen davon gesprochen haben, dass dort ein Chinesenviertel existiere.
Die chinesische Community bestand gerade einmal aus 200 Personen. Sie wirkte nur größer, denn die meisten hatten sich auf St. Pauli niedergelassen. Hinzu kamen die Seeleute, die sich bei ihnen einquartierten. Das Löschen der Schiffe dauerte damals oft bis zu drei Wochen und in der Zeit gingen die Männer an Land.
Dadurch müssen Sie sich vorstellen, dass gleich ganze Gruppen, ganze Crews chinesischer Seeleute vom Hafen in die Schmuckstraße gingen und dass sie immer sofort, nachdem sie in Hamburg einliefen mit ihrem Schiff, in Gruppenstärke in die entsprechenden Lokale in der Schmuckstraße und in anderen Straßen gingen, dass das natürlich sehr stark auffiel.
Von den in Hamburg lebenden Chinesen waren viele früher auch zur See gefahren. Als Ausländer, die ihre Heuer in fremder Währung bekamen, hatten sie von der Inflation in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg profitiert und die Chance ergriffen, sich selbstständig zu machen. Nach der schweren Arbeit an Bord, wo sie als Heizer, Schmierer oder Kohlenschlepper geschuftet hatten, versprachen sie sich ein leichteres Leben an Land und eröffneten kleine Geschäfte in der Nähe des Hafens, oft in preisgünstigen Kellerräumen.
Die meisten waren chinesische Gastwirtschaften, Lokale, die sich insbesondere an die chinesischen Seeleute richteten, auch natürlich an die kleine Community in der Stadt. Das waren einfach eingerichtete Gaststätten, die nicht unbedingt besonders chinesisch aussahen. Insofern waren es eher Treffpunkte, in denen das Essen wichtig war, also so ein vergleichsweise authentisches südchinesisches Essen.
Gao Choi Gao, Lo Hon, Zing Gao.
Dort hat es dann die typischen Spezialitäten gegeben. Haifischflossensuppe, Vogelnestsuppe und sicher auch verschiedene Dim Sam. Hefeteiglöschen mit Schnittlauch etwa, Reistaschen mit Gemüse, gedämpfte Fischbällchen und gesalzene Hühnerfüße. So konnten sich die Seeleute ein bisschen wie zu Hause fühlen. Reichtümer verdienten die in Hamburg ansässigen Chinesen damit nicht. Die meisten führten ein ärmliches Leben. als Gastwirte, Händler, Betreiber von Wäschereien, Hafenarbeiter oder Kellner. Manche vermieteten die Keller auch als Unterkünfte an ihre Landsleute. Anfang der 20er Jahre eröffneten auch in der Großen Freiheit zwei chinesische Lokale, das Cheongshing, auf Deutsch Große Mauer, und das Neuchina. Beides waren Cafés und Restaurants, in denen aber auch Tanzabende, Kabarett- und Varieté-Darbietungen stattfanden. Anders als die Kaschem nebenan in der Schmuckstraße und den anderen kleinen Gassen, wandten sich diese auch an Einheimische und Touristen. Und den Chinesen in Hamburg boten sie die Möglichkeit, Kontakt zu Frauen aufzunehmen. Daran herrschte Mangel, denn die Migrantenszene bestand fast ausschließlich aus Männern. Das Cheongshing und das Neuchina entwickelten sich zum Treffpunkt junger, vergnügungshungriger Leute. Hier waren sie spürbar, die goldenen 20er Jahre.
Das Fremde in der Nähe zog uns an. Viele Abende verbrachten wir im chinesischen Café. Wir tanzten auch, ohne es zu können.
Auch Kurt Tucholsky schwärmte von der guten Stimmung.
Im chinesischen Restaurant sangen sie beim Tanzen, die ganze Belegschaft einstimmig und brausend. Eine Kleine hatte eine Kehle aus Blech. Es klang wie aus einer Kindertrompete.
Während in der Großen Freiheit das Nachtleben pulsierte, herrschte in der engen Schmuckstraße beängstigende Dunkelheit. Nur die chinesischen Schriftzeichen auf den Reklameschildern leuchteten. Viele Hamburger trauten sich dort nicht hin und für die Kinder war die Gegend natürlich tabu.
Aber wie es so häufig ist, war natürlich gerade das Verbotene besonders reizvoll. Und deshalb machten Kinder es sich zur Mutprobe, durch die Schmuckstraße zu gehen, an den chinesischen Städten vorbei und konnten dann damit ihren kleinen Widersinn gegen die elterlichen Gebote zum Ausdruck bringen.
Diese Mischung aus Neugier und Angst heizte die Gerüchteküche an. Und weil die Hamburger nicht wussten, was in den Kellern der Chinesen passierte, schossen die Fantasien ins Kraut. Die Furcht vor der gelben Gefahr lebte wieder auf. Vor dem Unheil aus dem fernen Osten, das den Westen bedroht. Vor der kriminellen Energie der Chinesen, vor dunklen Geschäften, Opiumhöhlen und Drogenhandel.
Das ist natürlich auch sehr bezeichnend für diese Einstellung und Wahrnehmung gegenüber chinesischen Seeleuten und Migranten. Diese Vorstellung einer Unterwanderung, dass man gar nicht genau weiß, was die Chinesen in ihren Städten treiben. Und dann auch diese Vermutung der kriminellen Betätigung, insbesondere in Richtung Opium, aber auch andere Schmuggelgeschäfte, die es in der Tat natürlich gab.
Der Polizei waren die chinesischen Seemänner immer suspekt. Sie verhielten sich nicht wie die anderen, die ihr Glück in der Herbertstraße, dieser Straße der tausend Freuden, suchten, heißt es in einer sogenannten schwarzen Chronik zur Hamburger Kriminalgeschichte. Die Chinesen verschwanden stattdessen in den Kellern bei ihren Landsleuten. Die Polizei observierte die Szene und führte gelegentlich auch Razzien durch. Am 4. August 1921, heute vor 90 Jahren, hob sie zwei sogenannte Opiumhöhlen aus.
Die Lasterhöhlen waren unter dem Deckmantel eines Grünwarengeschäftes und einer Wäscherei im Keller versteckt aufgeschlagen worden und erfreuten sich größten Zuspruchs. Bei der Überholung wurden in beiden Lokalen etwa 50 Personen vorgefunden. Die Betreffenden lagen bereits im tiefsten Opiumrausch oder wurden opiumrauchend angetroffen. Gegen die Inhaber der beiden Opiumhöhlen ist eine Untersuchung eingeleitet worden. Die Aufdeckung weiterer gefährlicher Lokale steht bevor.
Bei den Opiumrauchern handelte es sich fast ausnahmslos um Ausländer, insbesondere um chinesische Seeleute, schreibt Lars Amender in seiner Studie über chinesische Migration und ihre Wahrnehmung in Hamburg. Somit gab es zweifelsfrei eine chinesische Drogenszene in der Hansestadt. Wie groß sie gewesen ist, sei allerdings schwer zu sagen.
Aber es wird wahrscheinlich schon ein Anteil von, sagen wir mal 20%, schätze ich zumindest gewesen sein, die regelmäßig dann auch ab und zu Opium geraucht haben, einfach um nach den anstrengenden, wochenlangen, teilweise monatenlangen Passagen auf See auch für Entspannung zu sorgen und gewissermaßen eine Auszeit zu nehmen.
Opium sei eine freundliche Droge, sagt der Publizist Roger Willemsen, der sie vor vielen Jahren einmal geraucht hat, als er den bergigen Norden Thailands bereiste, wo Opium damals noch legal angebaut wurde, weil es Teil der Medizin und Teil des Kultes ist.
Du liegst in dieser Hütte, Du kannst plötzlich die Höhe des Himmels spüren. Du kannst die Temperatur der Luft auf der Haut spüren. Du hörst jedes Geräusch im Wald. Das wird nicht aggressiv. Es sind keine Halluzinogene. Du hast nicht plötzlich Gesichter in den Bäumen. Du fängst an und kannst deine Intelligenz auf etwas lenken, wie zum Beispiel deine Volksschule. Und plötzlich weißt du, wie die Kinder hießen, die um dich rum saßen. Und du weißt plötzlich, wie das Kleidchen roch des Mädchens, was neben dir saß. Und du kannst so tief in deine Erinnerung einsteigen, mit aller Sinnlichkeit.
In Hamburg-St. Pauli spielte der Drogenkonsum damals in den frühen 1920er Jahren keine geringe Rolle. Das war in anderen Großstädten genauso. Der Handel mit Kokain, Morphium und auch Heroin nahm zu.
Kokain wurde recht modisch, was seinerzeit in kleinen Briefchen verkauft worden ist, in sogenannten Theksen, ein Zehntelgramm auf der Straße. Die Passanten sind regelmäßig angesprochen worden, ob sie nicht was kaufen wollten. Aber gleichzeitig waren die Chinesen doch abgeschieden davon und bewegten sich auch diesbezüglich, was den Gebrauch von Opium betrifft, in einem doch ja sehr hermetisch abgeriegelten Kreis. So gab es kaum Europäer oder Deutsche, die jetzt Opium rauchten.
Darauf deutet auch ein Artikel in der Deutschen Zeitung von 1925 hin. Unter dem Titel »Die gelbe Gefahr in St. Pauli« beschrieb er, wie es in einer Opiumhöhle in Hamburg aussah.
Äußerst einfach ausgestattet bieten sie meist 10 bis 15 dieser gelbrassigen Zeitgenossen die Annehmlichkeit eines Club- und Schlafraumes. Auf kurzen Reißstrommatten hockend verbringen die Gäste ihre Zeit teils mit dem Glücksspiel, teils auf schwach gepolsterten, schmalen Pritschen, wo sie sich dem Genuss ihrer kleinen Opiumpfeifen hingeben.
Die gelbrassigen Zeitgenossen, wie der Journalist sie nennt, waren hier also völlig unter sich. Die Chinesen waren ausschließlich an Opium interessiert und nicht an Geschäften mit Kokain beteiligt. Das war bekannt, sagt Lars Amender. Aber sie galten in den 20er Jahren doch als wichtige Strippenzieher im Drogenhandel, obwohl es keine Beweise dafür gab. Der große Fahndungserfolg der Polizei fand nicht statt.
Die Polizei hat hin und wieder was gefunden. Es wurde auch Opium geschmuggelt. Es ist auch einmal, auch in den 20er Jahren, ein Chinese aufgefallen, weil er etwas unbeholfen sich fortbewegt habe. Und er hatte da mehrere Pfund Rauchopium in der Hose versteckt. Das fiel dann auf. Es gab regelmäßig Razzien. Es sind hin und wieder, muss man sagen, auch solche Stätten ausgemacht worden, in denen dann einige Personen im Opiumrausch waren. Also das gab es auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist diese Wahrnehmung doch deutlich übertrieben gewesen.
Eine Folge dieser verzerrten Wahrnehmung war auch das Gerücht, es gebe in St. Pauli ein geheimes unterirdisches Tunnelsystem. Die Chinesen hätten es gegraben, weil sie darüber ungestört ihre Schmuggel- und Opiumgeschäfte abwickeln konnten. Eine tolle Geschichte, die auch heute noch gern erzählt wird und sogar Eingang in die Forschungsliteratur gefunden hat. Aber sie ist ein Hirngespinst. Nichts davon ist wahr, wie die Ermittlungsbehörden schon in den 20er Jahren herausfanden.
Tatsächlich machte man vor etwa 3 Jahren einmal die Beobachtung, dass in der Hafen- und Bernhardstraße morgens die Ascheimer viel Sand und Steine enthielten, sodass der Gedanke einer chinesischen Kaninchenarbeit nahe lag. Ein von einem großen Aufgebot von Kriminalbeamten unternommener Überraschungsüberfall des verdächtigen Kellers brachte jedoch nichts Verdächtiges zutage.
Auch in anderen Städten hat es Gerüchte über geheime unterirdische Tunnel gegeben. In San Francisco zum Beispiel und in New York, wo die Chinesen so wie in Hamburg häufig in Kellerwohnungen lebten. In den Köpfen der Einheimischen führte der Weg vom Keller offenbar direkt in die Unterwelt. Für krumme Geschäfte haben sich die meisten Chinesen damals nicht interessiert. Die Seeleute wollten sich ausruhen und nach Monaten an Bord endlich einmal wieder gut essen. Kantonesische Gerichte, zubereitet von chinesischen Migranten, so wie heute in Manhua auf der Reeperbahn.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an die Hamburger Opiumhöhlen, die am 4. August 1921 geschlossen wurden. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.